Wir stehen in Apostelgeschichte 17. Und zwar bei dem Thema Paulus in Athen. Wir sind letztes Mal etwa bis Vers 23 gekommen. Aber manche, die heute hier sind, waren letztes Mal nicht da. Wir lesen nochmals von Vers 16 bis zum Schluss des Kapitels und dann mache ich eine kompakte Zusammenfassung von dem letzten Mal. Erich, willst du mal lesen, oder?
Ja, von woher soll ich lesen?
Apostelgeschichte 17, ab Vers 16.
Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markte an jedem Tage mit denen, welche gerade herzukamen. Aber auch etliche der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an. Und etliche sagten, was will doch dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er ihnen das Evangelium von Jesu und der Auferstehung verkündigte. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von welcher du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und die Gegenstände eurer Verehrung betrachtete, fand ich auch einen Altar, an welchem die Aufschrift war, dem unbekannten Gott. Den ihr nun, ohne ihn zu kennen, verehret, diesen verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, dieser, indem er der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas bedürfe, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blute jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch etliche eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, so sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Golde oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle allenthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn erweckt hat aus den Toten. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Also ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Etliche Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter welchen auch Dionysius war, der Areopagit, und ein Weib mit Namen Damaris, und andere mit ihnen.
Vielen Dank. Also, als kurze Zusammenfassung, wir haben hier ein Musterbeispiel für Evangelisation unter den Heiden. Das ist aktuell für uns heute, weil wir in einer entchristianisierten Gesellschaft leben, also ein Neuheidentum um uns her kennen. Und so können wir also sehr viel lernen, wie Paulus vorgeht, um das Evangelium in einer solchen Umgebung zu verbreiten. Vers 16, da sahen wir, Paulus kommt nach Athen und macht einen Stadtrundgang. Und er kann das sehr gut rechtfertigen, dass er als Evangelist Zeit hat für Stadtrundgänge. Denn wir werden im Folgenden sehen, dass gerade die Kenntnis dieser Stadt und damit eben auch die Kenntnis der Gebräuche und des Denkens der Menschen in dieser Stadt ganz wichtige Voraussetzungen sind, um das Evangelium wirkungsvoll, verständlich rüberzubringen. Dann Vers 17, seine übliche Strategie, er geht in die Synagoge, da die Bibel, das Alte Testament, bekannt ist, unter den Juden und den Heiden, die sich für den allein wahren Gott interessierten. Das sind diese Anbeter, das sind nicht jüdische Menschen, die den wahren Gott anbeteten. Dann auf dem Markt, dort benutzt er die Möglichkeiten zum Gespräch, zu den Diskussionen mit den Leuten. Er wurde angegriffen von epikureischen und stoischen Philosophen. Zwei Angriffe. Was will doch dieser Schwätzer sagen? Wir haben gesehen, das Wort Schwätzer heißt in Griechen wörtlich Saatkrähe. Was will doch diese Saatkrähe sagen? Also, ein Saatkrähe, das ist ein Wesen, das von Landwirtschaft und so weiter nichts versteht, aber da und dort mal ein Körnchen pickt. Und wenn das auf einen Menschen bezogen ist, dann bedeutet das, einer, der da und da mal so irgendein philosophisches Sätzchen aufgelesen hat, aber von Philosophie und großen Zusammenhängen gar keine Ahnung hat. Also unkompetent. Das scheint sehr hart zu sein, aber die zweite Anklage oder die zweite Vermutung, das ist schwerwiegend. Er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Wir haben uns gefragt, warum die auf die verrückte Idee kamen, dass er Götter verkündige. Aber Lukas erklärt, weil er ihnen das Evangelium von Jesu und der Auferstehung verkündigte. Sie hörten also dauernd diese fremden Wörter, Jesus und Anastasia, Auferstehung, und dachten, das sind wahrscheinlich zwei Götter, die wir nicht kennen. Also eine Göttin und ein Gott. Das ist ja üblich bei den Römern und war das üblich bei den Römern und Griechen, dass abstrakte Begriffe vergöttert wurden. Zum Beispiel gab es ja auch eine Göttin des Sieges, also das Wort Sieg. Wurde auch vergöttert und so dachte man wahrscheinlich eben Auferstehung, das ist wahrscheinlich eine neue Göttin. Nun, das klang aber sehr gefährlich, weil Jahrhunderte zuvor ein Mann namens Sokrates in Athen vor dem Gericht stand, vor dem Areopag, mit der Anklage, er bringe fremde Götter nach Athen und verderbe dadurch die Jugend. Und diese Anklage kam von den Eltern der Schüler von Sokrates, die etwas gegen den Mann hatten, weil er allen Leuten beweisen konnte, dass sie eigentlich nichts wissen. Das war das Wichtigste für ihn, den Leuten zu zeigen, warum seid ihr eigentlich so hochmütig und habt den Eindruck, ihr wisst etwas. Ihr wisst überhaupt nichts. Und das war auch, das ist eine Zusammenfassung, bekannte, seine Philosophie, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also man klagte ihn deswegen an, die Anklage war zwar falsch, er hat keine fremden Götter nach Athen gebracht, aber das hat ihm das Leben gekostet durch den Giftbecher. Und jetzt, einige Jahrhunderte später, kommt wieder ein Mann nach Athen und die Leute denken zum Teil, oh, der bringt wahrscheinlich fremde Götter nach Athen. Also, das hat natürlich schon einen besonderen Klang gehabt in den Ohren von Paulus. Und dann führen sie ihn auch ausgerechnet, Vers 19, zum Areopag. Also zu diesem gleichen juristischen Forum, vor dem damals Sokrates stand. Aber Lukas erklärt uns dann, dass das eigentlich nicht so sehr war, weil sie jetzt wirklich so besorgt waren um Ordnung auf religiösem Gebiet. Der Areopag war früher übrigens ein juristisches Forum, ganz mit großer Macht. Es wurde aber immer mehr eingeschränkt. Und zur Zeit von Paulus war es so gewissermaßen das Religionsministerium. Aber auf dem Gebiet der Religion mussten sie für Ordnung schauen. Aber Lukas erklärt, das ist nicht so sehr, weil sie so besorgt waren, sondern weil die Athener im Allgemeinen sehr neugierig sind. Darum sagen sie, können wir in einem konsultativ erfahren, können wir mal wissen, was das für eine neue Lehre ist. Und eben Vers 21 erklärt, dass die Athener eben gerne neue Dinge kennenlernen. Die Leute immer etwas Neues sagen, und wenn sie das nicht können, dann wenigstens etwas Neues hören. Und auch das haben wir letztes Mal betont, die Neugierde der Menschen, das ist ein wichtiger Faktor in der Evangelisation. Also, wenn Leute noch neugierig sind, es gibt nämlich auch Leute, die sind nicht mehr neugierig, das sind so Leute, die völlig abgelöscht sind. Null Bock. Ja, so sagt man das. Und das ist so schwierig, die Leute überhaupt noch irgendwie zu gewinnen, denn sie interessieren sich ja für nichts. Aber wenn wir da die Neugierde der Leute noch benutzen können, dann kann das sehr nützlich sein. Und so macht das Paulus auch. Jetzt kommt er von Areopag, Vers 22. Und sagt den Männern von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Der Ausdruck, den Göttern ergeben, im Griechischen, ist ein Gummibegriff. Er bedeutet, man kann übersetzen, ihr seid extrem religiös. Das kann positiv verstanden werden, damals bei den Griechen. Der gleiche Ausdruck wurde aber auch gebraucht für abergläubisch sein. Also mit einem ganz negativen Klang. Darum sage ich Gummibegriff. Der Ausdruck selber kann sowohl positiv als negativ verstanden werden. Es ist also nicht klar, ob Paulus sie lobt oder sie tadelt. Und das musste auch so sein, denn es gab ein Gesetz, man darf den Areopag nicht loben. Ist auch gut. Also man darf nicht irgendwie mit Lob die Richter bestechen. Also das tat Paulus nicht, er wollte sie nicht loben, aber er wollte auch nicht mit der Tür in der Hand ins Haus kommen. Er hätte auch beginnen können seine Rede über das Heidentum, wie in Römer 1, Vers 18. Wo er gegenüber den Gläubigen sagt, es ist geoffenbart worden, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Das macht er nicht, weil da hätten sie nicht mehr zugehört. Also er hat so begonnen, einfach mal festzustellen, also in Athen ist man sehr religiös. Und ich habe das selber gesehen, habe einen Stadtrundgang gemacht. Ich habe mich für euch interessiert. Und dann stellt er fest, ich habe auch eine Entdeckung gemacht. Ich habe einen Altar gefunden mit der Widmung dem unbekannten Gott. Und letztes Mal haben wir das ausführlich gesehen, dass um 600 vor Christus in Athen Pest war. Die Menschen starben dahin wie Fliegen. Man opferte allen Göttern in Athen, und es gab so viele Götter in Athen, dass ein alter Schreiber aus der Antike überliefert, es ist in Athen leichter, einem Gott zu begegnen als einem Menschen. Also man hat allen Göttern geopfert, und die Pest forderte weiterhin ihre Opfer. Dann kam der Areopag. Wieder der Areopag, auf die Idee, man sollte eine Gesandtschaft nach Kreta schicken, zu Epides. Und dieser weise Mann sollte ihnen einen Rat geben. Epimenides ist dann gekommen nach Athen und hat vor dem Areopag gesprochen und ihnen den Rat gegeben, sie sollten einem unbekannten Gott opfern. Und das haben sie gemacht, sie haben Schafe geopfert auf verschiedenen Altären. Und die Pest hat aufgehört in Athen. Und einen solchen Altar gab es, also mindestens einen gab es noch zur Zeit von Paulus. Vielleicht völlig überwuchert und fast ein archäologisches Relikt. Aber er war noch da. Die Aufschrift war noch da. Und Paulus nimmt Bezug darauf. und sagt, Vers 23 am Schluss, den ihr nun, ohne ihn zu kennen, verehret, diesen verkündige ich euch. Er knüpft da an und sagt, genau den unbekannten Gott, den ihr da verehrt, den verkündige ich euch. Und damit ist die ganze Anklage hinfällig geworden. Er bringe fremde Götter nach Athen. Denn er brachte keine fremden Götter nach Athen, er verkündigte den Gott, den man in Athen schon lange verehrt hat, seit 6 Jahrhunderten. Also es ist ganz beeindruckend, wie der Apostel Paulus da dieser Anklage jeglichen Wind aus dem Segel nehmen konnte. Epimenides kennen wir eigentlich sonst noch aus der Bibel. Wo kommt er sonst noch vor? Nicht mit dem Namen, aber seine Person. Titusbrief, ja, wo?
Alle Kreter sind Lügner.
Ja, schlagen wir mal auf, Titus 1. Vers. Lies mal, Peter.
Es hat einer von Ihnen, Ihr eigener Prophet, gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr und dieser Ursache willen weise sie streng zurecht, auf dass sie gesund seien im Glauben und nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden.
Ja, also Paulus spricht zu Titus über Versammlungen auf der Insel Kreta. Und dann sagt er eben, ihr eigener Prophet, also ein Prophet aus Kreta, hat einmal gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Und dieses Zitat stammt von Epimenides, dem Mann, der den Rat gegeben hat für den Altar, dem unbekannten Gott. Und der Apostel Paulus erklärt, dieses Zeugnis ist wahr. Das stimmt also, diese Aussage, dass der Volkscharakter der Kreter ist so. Frage, wie kann das eigentlich ein wahres Zeugnis sein, wenn Kreter immer Lügner sind?
Vielleicht ist er kein Kreter gewesen.
Doch, er war, Epimenides war ein Kreter und darum ihr eigener Prophet. Ja eben, wenn Kreter immer Lügner sind, also dann... Da müsste er ja auch damals da gelogen haben. Ja, es ist eigentlich so, dass Sprache ist nicht das gleiche wie Mathematik. Das meinen manche, Mathematik sei das gleiche wie Sprache oder Sprache wie Mathematik. Keine Sprache ist so aufgebaut. Das sagt man den Kindern, ich habe jetzt schon 1000 Mal gesagt, aber es ist keine Lüge. Auch wenn man es nur 3-mal, 4-mal, 5-mal gesagt hat. Und wenn man sagt, Kreter sind immer Lügner, das heißt, das ist normal, dass Kreter lügen, aber das heißt nicht, dass ab und zu auch mal die Wahrheit gesagt wird. Also das nur so nebenbei. Das ist sehr wichtig. Also, Epimenides hat das auch über sein eigenes Volk gesagt. Und darum, das zeigt uns, also Paulus kannte Epimenides, wenn er zitiert. Und darum können wir davon ausgehen, dass die ganze Hintergrundgeschichte von dem Altar in Athen gut gekannt hat. Und das kam ihm eben zugute. Und das zeigt uns auch, wenn man in die Mission geht, sagen wir nach Afrika und so weiter, es ist sehr wichtig, dass man sich informiert und die Kultur, sich Mühe gibt, die Kultur gut kennenzulernen. Das Denken der Leute gut zu kennen, damit man ihnen wirkungsvoll das Evangelium bringen kann. Und wenn man nicht nach Afrika geht, sondern hier bleibt, das gilt eben auch hier, dass man die Leute gut kennt, wie sie denken, wie sie leben. Und so. Aber wir können doch eigentlich sehr überrascht sein, wie Paulus sagt, von dem unbekannten Gott, und dann sagt er, diesen verkündige ich euch. Wenn da jetzt die Brüder von Jerusalem dabei gewesen wären, hätten sicher manche gesagt, also Paulus, jetzt gehst du auf Glatteis. Der hätte ja mindestens sagen können, auch so einen unbekannten Gott, wie ihr da verehrt, den verkündige ich jetzt euch auch. Aber dass er gleich noch wagt, diese Identifikation, das ist schon ein starkes Stück. Aber die waren ja eben nicht da. Und der Apostel Paulus kannte das zur Genüge, dass er hier diese Verbindung machen durfte. Und das ist in der Mission, in der Missionsgeschichte auch vielfach gemacht worden. Zum Beispiel in Afrika, wenn man die Bibel in eine eingeborene Sprache übersetzt, ist eben das Problem, welchen Namen für Gott soll man nehmen in der Bibel? Und was machen die meisten Übersetzer heute? Das ist bekannt.
Vermutlich nehmen sie einen Gottesnamen, den die schon kennen, oder?
Es ist so, dass effektiv praktisch alle Stämme in Afrika kennen einen höchsten Schöpfergott und haben wunderbare Namen für ihn. Normalerweise wird dieser Schöpfergott, dieser höchste Gott, nicht verehrt. Und hat also mit den Stammesreligionen in dem Sinn überhaupt nichts zu tun. Und zwar aus drei Gründen, je nach Ort. Es gibt Stämme, die sagen, unsere Vorfahren haben gesündigt gegen den Schöpfergott und er ist zornig auf sie und er will nichts mehr von uns wissen. Also er ist weit weg. Das ist so eine übliche Vorstellung. Und andere sagen, er ist so erhaben und wir sind so klein und unwürdig. Wir sind gar nicht wert, ihn anzubeten. Aber sie kennen seinen Namen. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die sagt, dieser Gott ist ein gütiger Gott und er hat uns nie etwas zuleide getan, darum brauchen wir ihn nicht zu opfern. Eben, im Gegensatz zu den Dämonen, die uns dauernd plagen und unglücklich machen, die müssen wir günstig stimmen durch Opfer. Das ist dann schon sehr sarkastisch. Aber das macht die Möglichkeit, dass eben die Missionare da anknüpfen können an diese Kenntnis von dem weit entfernten Schöpfergott und können sagen, doch, er interessiert sich für uns. Und was ihr glaubt, dass ihr Sünder seid, das ist absolut richtig. Das ist also so, in Afrika muss man normalerweise den Leuten nicht sagen, ihr seid Sünder und braucht Vergebung. Das wissen die schon selbst. Das ist gar nicht das Thema. Wir sehen also, wie weit wir hier schon im Heidentum, im tiefsten Heidentum verstrickt sind. Denn heute muss man den Leuten vielfach noch beweisen, dass wir überhaupt schuldig sind vor einem Schöpfergott. Das ist doch gar kein Thema. Und dann können also diese Namen von dem Schöpfergott normalerweise in den Bibelübersetzungen auch übernommen werden. Und das hat man nicht nur in Afrika gemacht, sondern auch in China. Hat man auch den Schöpfergott Shangdi, den Herrn des Himmels, übernommen in die Bibelübersetzung. Und schauen wir mal, wie Gott da genannt wird in Vers 24.
Der Herr des Himmels und der Erde.
Jawohl. Der Herr des Himmels ist genau, das ist genau wie die Chinesen, dieser chinesische Name des Schöpfergottes, und zwar, das ist eine Kenntnis Gottes, die viel, viel älter ist als Buddhismus und Taoismus. All diese Dinge sind erst viel später gekommen. Übrigens, weiß jemand, wieso, dass diese Religionen später so großen Einfluss bekommen haben in China? Das ist nicht bekannt. Um etwa 1000 vor Christus hat der Kaiser von China, das war zur Zeit der Zhou-Dynastie, hat ein Gesetz herausgegeben, dass nur noch der Kaiser Shangdi verehren darf. Und das Volk ist unwürdig, darf das nicht tun. Also es wurde durch ein Gesetz verboten. Und dadurch entstand im Volk ein religiöses Vakuum. Und in dieses Vakuum hinein kamen dann diese neuen Religionen wie Taoismus, Buddhismus und so weiter. Also ganz, ganz tragisch. Aber die Missionare im letzten Jahrhundert aus Europa, die sind dann wieder auf diese Gotteskenntnis von Shangdi, die trotzdem durch die Jahrhunderte immer noch weitergegeben wurden. Man wusste zwar fast nichts mehr und die Kinder haben gefragt, erzählt uns mal von Shangdi. Ja, die Eltern wussten nicht viel von Shangdi. Aber doch ein bisschen noch. Da konnte man anknüpfen und konnte dann übersetzen. Also hat Shangdi die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und es ist ja wohl bekannt, dass gerade in China die Mission seit der Vertreibung dann der ausländischen Missionare durch die Kommunisten, also in den letzten Jahrzehnten, von ein paar Millionen auf etwa 60 Millionen angewachsen ist. Bibeltreue Christen. Also ganz, ganz massiv. Gut. Und so konnte also der Apostel Paulus erklären, dieser unbekannte Gott, ihr kennt ihn zwar nicht, den ihr ohne zu kennen verehret. Das war keine Anklage, denn das haben sie ja selber auf den Altar geschrieben. Dieser unbekannte Gott, das ist der Schöpfergott. Der Gott, der die Welt gemacht hat. Der Herr des Himmels und Erde. Und da hat er natürlich nicht gerade das erzählt, was die Stoiker gerne gehört hätten. Die Epikuräer. Schon letztes Mal haben wir ein bisschen von Epikuräern gesprochen, die in Vers 18 vorkommen. Was haben die geglaubt, die Epikuräer? Ist noch etwas bekannt davon?
Genuss mit Schranken.
Ja, das ist ihre praktische Philosophie gewesen. Und der Hintergrund dazu, sie glaubten, wie ist die Welt entstanden? Sie glaubten, dass es Atome gab. Also die waren so schlau, die sprachen von Atomen. Und diese Atome hatten ein getrenntes Dasein, die fielen von oben nach unten. Und mit der Zeit sind sie so zusammengekommen. Und zufällig, rein zufällig. Und das, aus diesen Verbindungen ist schlussendlich die Erde entstanden, der Himmel und die Sterne und die Pflanzen und die Tiere und die Menschen. Alles in einem zufälligen Prozess durch zufälliges Zusammenkommen von Atomen. Also wir sehen, Darwin war gar nicht so modern im 19. Jahrhundert. Das hat er, die ganze Evolutionsgedanke, den hat er nicht erfinden müssen. Das findet man schon bei den alten Griechen. Also alles durch Zufall entstanden, ohne irgend das Zutun eines Schöpfergottes. Das braucht es gar nicht. Und sie glaubten auch, dass der Mensch besteht aus Körper und Seele, aber sowohl Körper als auch Seele bestehen aus Atomen. Also auch die Seele ist materiell. Und wenn der Mensch stirbt, dann fällt alles auseinander, wieder in die Atome, und dann ist eben alles aus. Also mit dem Tod ist alles aus. Fertig. Und darum muss man natürlich das Beste machen aus dem Leben. Aber im Leben gibt es so viel Leiden. Und deshalb, wie kann man das Leben genießen? Da muss man ein Epikuräer sein. Und was Peter sagte, Genuss, man muss das Leben genießen. Aber sie sagten, mit Schranken, nicht überbordend genießen, denn dann ist es gar kein Genuss mehr. Das, was viele Leute heute gar nicht wissen. Die meinen, wenn sie überbordend genießen, dann sei das Genuss und dabei kommt die Bitterkeit der Sünde erst recht zum Tragen. Die Epikuräer sagen, nein, alles schön mit Schranken und auch mit Moral. Man muss auch nett sein miteinander und so. Und die hatten so in ihren abgeschlossenen Zirkeln hatten sie einen sehr freundlichen Umgang und so. Und für sie gab es zwar auch Götter, sie glaubten auch an Götter, aber die hatten mit der Schöpfung überhaupt nichts zu tun. Und auch nicht mit den Menschen, sondern die lebten ganz für sich, glücklich, epikureisch. Und die wollten auch nichts mit den Menschen zu tun haben, denn wenn sie mit den Menschen etwas zu tun gehabt hätten, dann hätten sie selber Probleme. Weil die Menschen so voller Probleme sind. Also das war ihre Vorstellung und sie wollten auch so leben. Also ja nicht sich mit Leuten abgeben, die Probleme haben. Sonst bekommt man selber Probleme. Also darum versteht man, warum die so schön abgeschlossen in ihren Zirkeln gelebt haben. Da haben sie schön netten Umgang, freundlich und so gehabt. Aber ja nicht mit Leuten zusammenkommen, die Probleme haben. So, das war ihre Vorstellung. Und jetzt erzählt der Apostel Paulus von dem Gott, der alles erschaffen hat. Der Herr des Himmels und der Erde. Das war also für sie wirklich etwas, das gar nicht in ihr Schema hineinpasste. Aber er betont den Schöpfer Gott. Warum? Ja. Und das hat bei den evangelistischen Ansprachen in den Synagogen, bei den Juden, was wir früher gesehen haben in der Apostelgeschichte, da wurde eigentlich nicht über den Schöpfer Gott gesprochen. Und da so ausführlich. Warum?
Das war neu für die Griechen, das war was Neues.
Nicht, ja, und warum ist das wichtig? Es gibt doch Leute, die sagen, ob man jetzt glaubt, dass Gott mit Evolution erschaffen hat oder an die Schöpfung, ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist ja die Botschaft vom Kreuz.
Ja, die Götter, die Griechen hatten, soviel ich weiß, die hatten nichts mit Schöpfung zu tun.
Ja.
Das waren so praktische Götter mehr. Ja, und der unbekannte Gott, wo ihnen damals geholfen hat bei der Pest, das war ja auch der Schöpfergott.
Ja. Ja, und der Punkt ist, warum der Schöpfergott, warum nicht gerade der Rettergott? Das meine ich. Warum verkündigt ihr zuerst den Schöpfergott? Ja?
Weil schon damals, wenn jemand gesehen hat, dass alles abnimmt und alles schlechter wird, es wird ja nicht besser. Und darum, wenn er mit sich ehrlich ist und auch heute in einen rausgeht, dann sieht er, dass eine Abwärtstendenz ist und es steigt nicht. Und von dem her gesehen ist ja der Gedanke, dass man jemand alles erschaffen hat und von dem Punkt es runtergeht, ein sehr naheliegend.
Ja, meine Frage ist mehr, das ist die Logik der Schöpfung, was du sagst. Aber meine Frage ist mehr, warum bringt er nicht gerade das Kreuz von Golgatha? Warum beginnt er mit der Schöpfung?
Weil ihnen der Schöpfer Gott durch diesen Altar von dem unbekannten Gott bekannt ist, aber nicht der Retter Gott. Und weil der Jesus ist ja Retter und Schöpfer.
Ja. Ja. Aber was ich hinaus wollte, ist die Reihenfolge. Wenn ich zuerst den Schöpfergott vorstelle, dann wird klar, dass wir Menschen Gott gegenüber verantwortlich sind. Er hat uns gemacht, er hat die Gesetze gemacht in der Natur, er hat auch die moralischen Gesetze gemacht, also sind wir ihm verantwortlich und wir haben dagegen gehandelt, darum sind wir ihm gegenüber schuldig und deshalb brauchen wir einen Retter. Aber das ist auch gerade heute wegen ganz wichtig, man kann nicht einfach mit dem Rettergott kommen bei Leuten, die gar nicht an den Schöpfergott glauben. Weil die haben das Gefühl, ich bin ja niemandem verantwortlich. Ich kann doch leben, jeder muss doch seinen eigenen Weg finden, jeder muss auf seine eigene Art glücklich werden im Leben. Das ist doch das übliche Denken. Und darum ist es wichtig, dass wir über Schöpfung sprechen und über die Tatsache, dass es einen Schöpfergott gibt. Und wir sind ihm gegenüber verantwortlich und sind schuldig geworden, weil wir seine Gebote nicht gehalten haben.
Was machen wir aber mit solchen, die der Materie eigentlich schon so viel Weisheit und so viel Klugheit in die Materie hineinlegen, dass man gar keinen Gott mehr braucht? Wie sollen wir den Menschen dann das Evangelium bringen?
Ja, eben, dass man gerade ihnen die Torheit des Materialismus aufzeigt. Was sie uns ja nie erklären können, ist, woher hat denn die Materie die Weisheit, um ein menschliches Gehirn herzustellen? In der Materie gibt es ja keine kein Programm, um Intelligenz herzustellen. Das ist in der Materie nicht enthalten. Das können Sie nicht beantworten.
Wir setzen das absolut voraus. Daran glauben Sie.
Ja, klar. Aber wir können Ihnen sagen, das ist eigentlich ein irrationaler, ein unvernünftiger Glaube. Denn ihr glaubt etwas, dass man wirklich davon gar nichts, nicht den leisesten Hinweis sehen und erleben kann. Und das, was Daniel gesagt hat, wir sehen in der Natur alles, wie es sich selbst überlassen, geht alles abwärts. Wenn man das Auto nicht immer wieder wascht und instand stellt, dann wird das mit der Zeit ein Schrotthaufen. Aber aus einem Schrotthaufen wird nicht mit der Zeit ein fahrendes Auto. In der Materie selber ist keine Intelligenz. Und sich selber überlassen, zerfällt sie sogar. Also.
Gibt es nicht im Hiob einen Vers, das Vieh, frage das Vieh und es wird dich lehren, dass Gott das alles gemacht hat. Das wäre doch eine Antwort an ja? die Materialisten.
Klar. Also, wenn man die Natur betrachtet, das sagt übrigens Darwin auch in seiner Autobiografie, wenn ich den gestirnten Himmel betrachte, dann kommt es wie eine Macht über mich, dass es doch einen Schöpfergott gibt. Nur den Blick zum Himmel. Und dann schreit er aber weiter, und wenn ich dann wieder denke an all die Ungerechtigkeit in der Welt, dann vergeht das Gefühl wieder. An dem Punkt ist er quasi gescheitert. Warum Ungerechtigkeit in der Welt? Aber wir kommen da auf dieses Thema auch noch zu sprechen, in Verbindung mit der Rede auf dem Areopag. Also der Schöpfergott, das ist ganz wichtig, dass wir das bringen, denn das zeigt dann auch die Notwendigkeit der Botschaft von der Erlösung. Aber wenn die Leute nicht wissen, warum, wovon sie erlöst werden sollen, dann können wir ihnen das nicht verständlich machen. Und das soll ja unser Anliegen sein, die Botschaft verständlich zu machen. Dann erklärt der Apostel weiter, Vers 24 am Schluss. Was erklärt er weiter über den wahren Gott?
Er ist der Herr des Himmels und der Erde.
Ja, gut, das haben wir in Verbindung mit dem Schöpfergott gesehen. Dadurch ist auch der die ganze Schöpfung in der Hand hat. Ja, wir können sagen, das ist der Erhalter. Der Erhalter der Schöpfung hat sie gemacht und ist jetzt auch darüber Herrscher. Und drittens noch in Vers 24.
Er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er...
Ja, das reicht. Also was? Mit anderen Worten?
Er wohnt nicht in von Menschen gemachten Häusern.
Ja, also das ist ja das Typische bei den Heiden, dass ihre Götter, die können so in Tempel untergebracht werden. Ein paar Quadratmetern. Es gibt auch so kleine Tempel von ein paar Quadratzentimetern. Die wurden ja verkauft in der damaligen Zeit. Gab in Ephesus, werden wir auch sehen, ein großes Geschäft damit. Da können die Götter dort untergebracht werden? In Thailand zum Beispiel in so kleinen Häusern, die sehen aus wie Vogelhäuschen. Da sind die Götter zu Hause. Man gibt ihnen dann zu essen auch dort, wie den Vögeln. Und gibt das Essen und man dreht sich dann um. Und wartet, bis die Götter gegessen haben. Und dann kommt es vor, dass man sich dann umdreht und effektiv das Essen weg ist. Aber es war nicht, dass einer dieser Götter das gegessen hätte, sondern es war dann ein Vogel in dem Fall.
Steht dieser Gut. 24. Vers auch in der Neue Weltübersetzung?
Der 24. Vers?
Ja.
Ja, ich wüsste nicht.
Abschlussreich, oder?
Ja, erzähl, was du meinst.
Die Gottheit des Herrn Jesus ist doch der sehr abschlussreich, dieser Vers.
Erklär, was du meinst.
Ich meine, ob der auch in der Neue Weltübersetzung von der Wachturmgesellschaft, ob dieser Vers auch was zu finden ist. Denn mit diesem Abschnitt kann man doch eigentlich beweisen, was der Apostel Paulus darüber bringen will. Dass wirklich Jesus Christus eben dieser unbekannte Gott ist.
Gut, dann werden Sie natürlich sagen,
zum Beispiel Jesus Christus eben ein Engelwesen sei.
Jawohl.
Oder dass er nur Gott sei im Sinne von Mose, aber nicht mehr. Und hier steht es ja, dass durch ihn die Welten gemacht sind, dass er wirklich der Herr des Himmels ist. Also ich möchte mit diesem Vers eigentlich beweisen, dass selbst diese neue Weltübersetzung, wenn sie so drin stehen würde, zeigt, wer wirklich Jesus Christus ist.
Gut, ich meine, sie würde natürlich dann sagen, ja, aber in diesem Vers wird ja nicht gesagt, dass Jesus Christus der Schöpfer ist, sondern wird einfach gesprochen über der Gott, der die Welt gemacht hat. Aber, was du natürlich, worauf du hinauszielst, andere Stellen zeigen uns im Neuen Testament, dass derjenige, der die Welt gemacht hat, effektiv Jesus Christus war. Kolosser 1, Vers 16, Johannes 1, Vers 3 und. Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Also, in Verbindung mit anderen Stellen wird dann klar, dass eben der Sohn Gottes wirklich der wahrhaftige Gott ist. Also, der wahre Gott kann nicht so in ein paar Quadratmetern untergebracht werden. Denn er ist eben der Allgegenwärtige, der Ewige, der nicht räumlich begrenzbar ist, wie im Gegensatz zu den Göttern der Heiden. Wo steht das zum Beispiel, dass Gott, ganz ausdrücklich, dass Gott nicht durch das Universum gefasst werden kann? Wo? Ja? Wo steht das? Könige? Bei in welchem Zusammenhang steht das? Tempelbau von Salomo. Also ganz interessant, denn die Juden hatten ja einen Tempel. Aber auch klare Vorstellungen in Verbindung mit dem Tempel. 1. Könige 8, Vers 27. Das ist das Gebet des Königs Salomos anlässlich der Einweihung des ersten Tempels in Jerusalem. Wer liest? Leo, liest du gerade?
Aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen, siehe, die Himmel und der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe.
Jawohl. Der Himmel deutet hier auf die Atmosphäre hin, den Lufthimmel, der ja Himmel genannt wird in der Schöpfungsgeschichte. Die Ausdehnung, die Gott macht am zweiten Tag, nannte er Himmel. Und dann wird gesprochen über den Himmel der Himmel. Und damit ist gemeint, das, was alles noch umfasst, und das ist dann der Astralhimmel, der Sternenhimmel, das Universum. Und wir wissen kein Ende von dem Universum, aber was wir wissen ist, dass selbst Universum Gott nicht fassen kann. Und die Juden waren sich dessen bewusst, also dass Gott nicht eingrenzbar ist auf 10 mal 10 Ellen. Das war ja die Größe des Allerheiligsten. Sondern der Ort, der Tempel, das war einfach der Ort, wo Gott wohnt. Ja, ja, aber wie geht jetzt das? Wer löst mir das Problem? Ja, man sagt ja doch, er wohnt da. Ja, aber der Name ist ja, drückt ja das Wesen der Person aus. Wer hilft?
Ist das vielleicht schon ein Hinweis auf Christus, der wohnen wird?
Im Alten Testament wird von Gott gesagt, nicht, dass er mal wohnen wird, sondern dass er wohnt in Jerusalem, auf Zion. Ja, wir müssen erklären, was das bedeutet. Also für die Juden war klar, Gott kann nicht gefasst werden, diesen Würfel von 5 mal 5 mal 5 Metern, nicht? Sondern er wohnt in dem Sinn da, dass das ist der Ort, wo man Gott ganz besonders erleben kann. Also wenn Gott wohnt an einem Ort, dann heißt es, hier wird seine Herrlichkeit erlebt, erfahren. Hier spricht Gott. Darum wird ja das Allerheiligste genannt auch in Verbindung mit dem Salomo-Tempel, Debir. So in der Elberfelder. Und das heißt Sprachort, weil Gott zwischen den Cherubim bei der Bundeslade hörbar gesprochen hat zum Volk. Also der Tempel war der Ort, wo Gott sich offenbarte auf ganz besondere Art seinem auserwählten Volk Israel. Ja?
Kann man da auch noch hinzufügen, dass an diesem Ort allein nur auf die Anbetung von seinem Volk war?
Das wird im 5. Buch Mose ganz ausdrücklich verlangt, dass nur an diesem Ort, den der Ewige auserwählen wird, aus einem deiner Stämme, nur da soll man die Opfer hinbringen. Gut, beten durfte man überall, aber die Opfer sollten nur da gebracht werden. Also, man war sich im Klaren, das ist der Ort, wo Gott sich offenbart. Das heißt, da, wo Gott wohnt. Aber er kann nicht eingeschlossen werden auf ein paar Quadratmeter. Und das ist ein großer Gegensatz zur Vorstellung der Heiden. Die haben, ihre Götter sind absolut lokal. Eben in ihren Tempeln wohnen sie. Dann sind die Götter auch über bestimmte Gebiete. Da wird der Gott verehrt. Und wenn ein Heide irgendwo anders hin reist, in ein anderes Land, dann interessiert er sich für die Götter, die an diesem Ort verehrt werden. Und er wollte die Götter von hier kennenlernen. Und womit hängt das schlussendlich zusammen? Wer steckt hinter diesen Götzen?
Dämonen.
Das sind gefallene Engel. Und die gefallenen Engel regieren über bestimmte Völker und Stämme. Und lassen sich von diesen Völkern und Stämmen verehren, aber normalerweise lokal, weil sie eingegrenzt sind. So heißt es ja von den gefallenen Engeln in Epheser 6, Vers 10. Schlagen wir mal auf. Epheser 6, Vers 12. Es geht da um die Waffenrüstung der Erlösten. Wer liest?
Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern.
Jawohl. Also diese gefallenen Engel werden hier genannt Fürstentümer. Und weiter die Weltbeherrscher dieser Finsternis.
Ja. Beispiel, ja, die müsste doch eigentlich in ewige Kette gebunden sein, wie eines Engels sind.
Ja, das ist aber eine bestimmte Sorte. Das sind die, im Judasbrief, das sind die Engel, die Hurerei begangen haben, heißt es. Dass diese Engel Hurerei begangen haben, wie jene, es geht dort im Zusammenhang um Sodom und Gomorra, dass sie haben das die gleiche, Sodom und Gomorra hat die gleiche Dinge gemacht wie jene, diese Engel. Und das sind diese Engel, die sich mit den Töchtern der Menschen, 1. Mose 6, verbunden haben. Und daraus sind diese Riesen entstanden. Und diese Engel, die die Schöpfungsordnung derart dreist und schändlich durchbrochen haben, die wurden von Gott mit ewigen Ketten gebunden. Aber die anderen Dämonen, die das nicht begangen haben, die sind heute noch frei.
Sind aber auch gefallene Engel.
Ja, ja. Jawohl, genau. Aber nicht alle haben das begangen, was in 1. Mose 6 berichtet wird. Und auch nachher.
Da doch Engel als geschlechtslos dargestellt werden, muss man sich dann einen geschlechtlichen Umgang mit Menschentöchtern so vorstellen, dass die Menschen, Männer, getrieben und besetzt haben oder wie?
Nein, Das mit dem Geschlechtslos, das wird ja nirgends gesagt in der Bibel von den Engeln. Sie heiraten nicht.
Ihr werdet sein wie die Engel.
Sie werden nicht, ja?
Sie werden sein wie die Engel.
Dass man nicht heiraten wird in der Auferstehung, sondern sie werden sein wie Engel. Die heiraten nicht. Aber trotzdem wird gesprochen zum Beispiel über den Mann Gabriel.
Ja. Na, komisch, das sind so Sachen, die man übernimmt, gell?
Ja.
Die sind geschlechtslos.
Ja.
Und dann macht diese Stelle immer ganz
genau... Die Stelle selber sagt einfach, ich werde sagen, wie Engel, man wird nicht mehr heiraten. Die Sadduzäer fragten ja eine Frau, die siebenmal verwitwet ist, wie, wem wird sie gehören in der Auferstehung? Dann sagt der Herr, nein, da werden sie sein wie Engel. Nämlich ohne Ehe.
Ist das eigentlich, kann da auch nicht auch ein Zusammenhang bestehen, weil sie ihre erste Behausung, also ihren ersten Zustand als Engel verlassen haben.
Ja.
Ich meine, welche Gestalt die nachher wirklich hatte, wo die hier auf dieser Erde mit halt diese Dinge triebe, das wissen wir doch gar nicht.
Nein, wird nicht gesagt. Aber ich meine, wir sehen verschiedene Engelerscheinungen in der Bibel, wo Engel aufgetreten sind wie normale Menschen. Also das können sie. Nur das ist die Antwort auf die Frage, sind nicht alle gebunden? Nein, das ist nur von einem Teil gesagt. Und von anderen wird eben gesagt, wie in Daniel 10 wird von einem Engelfürsten gesprochen, dem Fürsten des Königreichs Persien, dem Fürsten von Griechenland. Und das sind Engelmächte, die über bestimmte Gebiete herrschen. Und darum werden diese Götter auch von Stamm zu Stamm verschieden verehrt und sie haben lokale Bedeutung. Aber hier geht es um den allein wahren Gott und er kann nicht begrenzt werden auf einen bestimmten Ort, eben auf einen bestimmten Tempel. Und jetzt geht es noch weiter in Vers 25, Apostelgeschichte 17. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas bedürfe. Also, auch wieder ein großer Gegensatz zu den Göttern der Heiden. Warum?
Die werden ja ständig bedient.
Ja, die muss man sogar waschen, schmücken, spazieren, gehen. Man muss ihnen zu essen geben, genau. Man muss sie tragen. Das sagt Jesaja in Kapitel 46. Die Götter müssen getragen werden. Und sie sind schwer, wird dort gesagt. Und dann wird erklärt, dass der Gott Israels was macht? Das ist ganz, ganz wunderbar. Jesaja 46. Da wird über Bel gesprochen. Den Gott, einen Gott Babylons. Wer liest Verse 1 und 2?
Bel bricht in die Knie, Nebo krümmt sich, ihre Götzenbilder sind dem Saumtier und dem Lastvieh aufgelegt worden. Ihre Tragbilder sind aufgeladen, eine Last für das erschöpfte Vieh.
Also man muss diese Götter muss man dem Vieh aufladen, sind aber sehr schwer.
Sie krümmen sich, brechen in die Knie allesamt, sie können die Last nicht retten und sie selbst ziehen in die Gefangenschaft.
Also man kann diese Götter auch, wenn man eine Stadt erobert, kann man diese Götzenbilder umhauen, man kann sie in die Gefangenschaft bringen, ein Gott, den man gefangen nehmen kann, ist unglaublich, oder? Und jetzt, lies weiter, jetzt kommt das Schöne, Vers 3.
Hört auf mich, Haus Jakob, und der ganze Überrest des Hauses Israel, die ihr von Mutterleib an mir aufgeladen, von Mutterschoß an von mir getragen worden seid. Auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem grauen Haar werde ich selbst euch tragen. Ich habe es getan und ich selbst werde heben, und ich selbst werde tragen und werde erretten.
Das ist der Gegensatz. Gott trägt uns durchs Leben hindurch. Und das vom Mutterleib an bis zum grauen Haar, bis ins Greisenalter. Der Gott, der uns durchträgt durchs Leben. Das ist der Gegensatz. Also wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der uns braucht, dem wir... der von unserem Dienst abhängig ist, sondern ist ein Gott, der umgekehrt uns alles gibt. Vers 25. Wenn er noch etwas bedürfe, er ist also nicht bedürftig, er ist in sich selbst vollständig. Da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. An sich waren die Epikuräer natürlich sehr einverstanden mit dieser Überlegung, dass, wenn Paulus sagt, dass Gott uns Menschen nicht braucht, denn sie stellten sich ja ihre Götter vor als völlig ohne Bedeutung für die Menschheit. Die sind glücklich für sich, die brauchen die Menschen nicht. Würden nur unglücklich werden. Aber da haben wir den anderen Punkt. Er sagt dann aber dieser Gott braucht uns zwar nicht, aber er interessiert sich so sehr für uns, dass er uns alles gibt. Alles. Leben, Lebensatem und schließlich einfach zusammenfassend, alles. Alles kommt von Gott. Alles Schöne im Leben. Also das machte natürlich dann wieder den Epikuräern lange Ohren. Die Hälfte, das konnten sie sehr gut verfolgen, und dann plötzlich etwas, das wieder gar nicht in ihr Denken hineinpasste. Aber wir haben immer noch schön zugehört bis hierher. Und noch ein bisschen weiter, wie wir sehen werden. Aber jetzt machen wir Pause, eine Viertelstunde. Also, es fällt uns auf, in dieser Rede auf dem Areopag, dass der Apostel Paulus keine Bibelzitate macht. Hätte ja jemand sagen können, also ist das wirklich Evangelisation, der zitiert ja gar nie die Bibel. Warum hat er das nicht gemacht?
Weil er keine Bibel kennt, weiß ich auch. Ja. Keine die Bibel.
Hat ja keine Grundlage. Wussten, oder? Genau. Und trotzdem könnten wir ja Satzteil für Satzteil könnten wir Parallelstellen hinschreiben. Also es ist nicht irgendwie, die Rede ist nicht bibellos. Er hat nur keine direkten Bibelzitate, aber alles, was da rausgeschöpft ist, das finden wir alles in der Bibel. Das können wir alles aus dem Alten Testament so erkennen und sehen. Aber er bringt es in einer Sprache, die wirklich für diese Heiden, die keinen biblischen Hintergrund hatten, verständlich war. Und das zeigt uns auch, Evangelisation heute, wir müssen uns wirklich Mühe geben, so zu sprechen, so weiterzugeben, dass Menschen mit ihrem bescheidenen Hintergrund im Blick auf die Bibel, dass die das verstehen können. Und was auch noch auffällt im griechischen Text von dieser Rede, da braucht der Apostel Paulus hier eine ganze Reihe Optativformen. Das ist also eine sehr, sagen wir, sehr ausgefallene Form, Verbform, die man in der damaligen Zeit kaum mehr brauchte. Also diese komplizierten Formen gingen verloren. Aber solche gebildete Leute wie Philosophen, die benutzten diese Formen, Optativformen zum Beispiel in ihren philosophischen Schriften sehr viel. Die waren stolz auf eine gepflegte, schöne Sprache. Und der Apostel Paulus, effektiv auch was die Sprache anbetrifft, passt er sich den Zuhörern an. Das ist eindrücklich. Aber so hat er nicht gesprochen bei den ungebildeten Heiden damals in Lystra. Nein, er passt sich wirklich an, und wenn es sein muss, kann er auch ein bisschen schönes Griechisch sprechen, wenn die Leute nur ein bisschen besser zuhören dabei. Also sogar bis in die Sprache hinein.
Aber bei uns heutzutage, jetzt gerade in Europa,
ja.
Da kennt man ja eigentlich auch zumindest die Heilige Schrift. Und ich meine, ich glaube schon, dass für uns gilt, denn wie es zum Beispiel in Hebräer 4, Vers 12 steht, und hier der Apostel Paulus sagte dann später auch, da redet er da von Umkehr und Buße zu den Menschen. Also, dass das Wort Gottes lebendig und wirksam und so weiter. Ich meine, wenn man das Wort Gottes da nicht sagt, dann bewirkt es ja gar nichts bei den Menschen, oder?
Ja, aber eben, das ist ja, was er sagt, ist ja 100% Gottes Wort.
Ja.
Es ist ja nicht, dass er nicht Gottes Wort bringt, sondern er bringt genau die Botschaft der Bibel, aber sagt nicht, das steht im Jesaja, das steht dort und dort, denn das sagt er, ist für sie Bahnhof. Und genau so ist das, Leute, die Bibel kaum kennen, wenn wir sagen, im Prediger Kapitel 11 steht, Und er meinte, was, Prediger? Man spricht davon jetzt von einem Pfarrer oder was? Wir müssen wirklich dem anpassen, was vorhanden ist. Aber da, wo natürlich auch eine bestimmte Bibelkenntnis ist, ja, die müssen wir dann eben wirklich auffangen und da ansetzen.
Aber steht jetzt das nicht im Gegensatz zu 1. Korinther 2, wo er sagt, dass er zu den Korinthern gekommen ist, nicht in Redeweisheit?
Toll, dass du das bringst. 1. Korinther 2. Oder beginne schon Vers 1, ja?
Vers 1, ja. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit, euch das Zeugnis Gottes verkündigend. Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesum Christum und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft.
Jawohl.
Will das heißen, er holt die Zuhörer dort ab, wo sie stehen, also die Athener anderswo als die Korinther zum Beispiel?
Ja, gut, jetzt bei den Korinthern. Waren das gebildete Leute oder nicht?
Das waren
nicht so gebildet.
Woher weißt du das?
Ja, aufgrund von ihrem Verhalten in der Gemeinde.
Gut, auch gebildete Leute können sehr unzivilisiert sein.
Ja, aber von den Athenern weiß man, die hatten die Philosophen und alles.
Aber noch genau. Lies doch. Eins Vers, oder lass sie lesen, was du willst.
Vers 27.
Ja, lies doch mal vor. Nein, schon Vers 26.
Ja. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf das er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf das er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, auf das er das, was ist, zunichte mache.
Ja, also, in Bezug auf Korinth können wir sagen, hauptsächlich... Hauptsächlich ja. Aber was wir aus dem 1. Korintherbrief sehen, besonders Kapitel 1 und 2, dass die Korinther sich extrem interessierten für Philosophie, für Redeweisheit und Weisheit dieser Welt und so weiter. Also, sie griffen sehr hoch. Sie waren zwar selber nicht gebildet, aber sie interessierten sich sehr für Bildung. Und alles, was mit Bildung zu tun hatte, das beeindruckte sie unwahrscheinlich. Jetzt hätte Paulus kommen können und so als gebildeter Mann zu ihnen reden können. Und jetzt, oh wow, was der alles weiß und so. Und der hätte ihnen alles vormachen können. Sie hätten wirklich ihnen einfach etwas aufschwatzen können. Und er sagt, ich kam nicht so. Ich habe einfach euch das Zeugnis Gottes weitergegeben, so dass sie es verstehen konnten. Überhaupt nicht so, dass sie dachten, ja, der Mann ist halt eben so gescheit, da müssen wir das ihm alles glauben. Sondern er brachte es, die Tatsachen der Erlösung, die Tatsachen der Botschaft des Kreuzes, und das sprach für sich selbst. Und dadurch wurden sie überzeugt. Und er wollte nicht irgendwie etwas bringen, was den Anschein geben konnte, dass er halt besonders viel weiß und darum ist er glaubwürdig. Und darum sagt er das also ausdrücklich bei ihnen, ich habe überhaupt nicht irgendwie besonders schön gesprochen, sondern ich habe einfach das Zeugnis Gottes verkündigt. Und dann kommt noch etwas dazu, Redeweisheit bezieht sich nicht nur einfach auf die Wahl der Worte und des Satzbaus, sogar wesentlich nicht darauf, sondern wesentlich auf Folgendes. Jemand, der Philosophie studierte bei den Griechen, lernte Rhetorik zum Beispiel. Rhetorik, das ist die Kunst des Sprechens, dass ich etwas verkaufen kann, was ein Unsinn ist, aber die Leute meinen, sie haben etwas Wunderbares gekauft. Das ist Rhetorik. Also, dass man den Leuten etwas beweisen kann, was nicht wahr ist. Das muss ein Rhetoriker können. Und darum hat man auch vor Gericht hat man Rhetoriker geholt, als Advokaten. Die haben dann wunderbare Reden halten können und eben überzeugen können, dass der Angeklagte wirklich schuldlos ist, obwohl er ein Verbrecher ist. Das ist ein wesentliches Element bei der Redeweisheit. Ja? Ja, genau. Was der für eine Rede geschwungen hat, wir werden darauf noch kommen in der Apostelgeschichte. Tertullus, das war in der Apostelgeschichte ein Redner, den die Juden beigezogen haben vor Gericht. Wir kommen darauf später. War genau das. Das geschwollene Rede, aber hohl, was er gesagt hat. Und das ist also wichtig, das Zeugnis Gottes, geht es nicht einfach darum, dass wir den Leuten etwas gekonnt verkaufen, sondern es geht wirklich darum, dass wir ihnen Tatsachen bringen, die Heilstatsachen, und dass das Gewissen direkt getroffen wird. Und diese Tatsachen des Evangeliums, die müssen überführen. Und nicht einfach, dass es geschickt verkauft ist und die Leute meinen, ah toll, und dabei hat man irgendwie eben sie überschwatzt. Also genau die Techniken, die in der Reklame und so weiter heute eingesetzt wird und sehr perfektioniert worden sind, gerade dieses, das ist ja eigentlich ein betrügerisches Element da drin. Dass man zum Beispiel irgendein Produkt so verkauft, indem man irgendwelche Gefühle, die mit Liebe zu tun haben, damit verbindet. Aber in Wirklichkeit hat ein Waschmittel überhaupt nichts zu tun mit Liebe. Aber das wird so verkauft, dass man das Gefühl hat, wenn man das Waschmittel hat, dann ist man irgendwie da ein Stückchen weitergekommen. Das ist reiner Betrug. Aber die Leute lassen sich Tag für Tag am Fernsehen und so weiter mit dem betrügen. Und das gehört mit zur Redeweisheit. Und es ist wichtig, dass wir das Evangelium wirklich wahrhaftig verkaufen. Und dass wir zum Beispiel auch nicht vormachen, wenn du gläubig wirst, dann bist du glücklich. Und dann bist du nicht mehr so unglücklich wie jetzt. Du hast du nicht mehr diese, hast du dann nicht mehr so Probleme und so. Das ist unwahrhaftig. Das wäre Redeweisheit. Denn wir müssen ganz klar sagen, ein erlöster Mensch hat auch Probleme, genauso Probleme und manchmal sogar noch mehr Probleme als einer, der nicht erlöst ist. Aber er kann diese Probleme Tag für Tag wieder neu auf den lebendigen, wahren Gott abladen, der ihn durchs Leben trägt. Also auch wahrhaftig, nicht irgendwie Vorstellungen, romantische Vorstellungen von Christsein geben, sondern wahrhaftig. Und dann ist es auch glaubwürdig, wenn wir wirklich hinstehen können. Wir haben Probleme. Und Christen können auch Probleme haben untereinander. Aber das stellt überhaupt nicht das Evangelium in Frage. Das Evangelium ist in sich selbst so gewaltig und stabil und unantastbar wie Fels. Also wirklich eben wahrhaftig sein und nicht irgendwie etwas vorgaukeln.
Darum, Dr. In 1. Korintherbrief, Kapitel 2, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesum Christum und ihn auf der Kreuzigung.
Jawohl. Also, das umfasst nämlich noch ein drittes. Er bringt die biblische Botschaft und das Evangelium beruht allein auf der biblischen Botschaft und er bringt nicht irgendwelche philosophischen Ideen aus dem Heidentum. Also, wenn er da irgendwelche, sagen wir, stoischen Ideen übernommen hätte oder epikuräische Ideen oder von Plato und so weiter, das noch hineingeführt hätte, das wäre auch Redeweisheit. Aber er hat wirklich diese philosophischen Systeme beruhen auf Voraussetzungen, die keine Grundlage haben. Und das Wort Gottes lehnt eben diese nicht-christlichen Philosophien und heidnischen Gedanken ab. Und das hat er nicht hineingenommen. Außer etwas, was er bei ihnen gefunden hat, sei wirklich wahr. Darum hat er zum Beispiel das Beispiel gebracht mit dem Altar. Und wir werden noch gleich sehen, jetzt beginnt dann sogar noch ihre eigenen Leute zu zitieren. Was bei ihnen wahr ist, richtig ist, mit der Offenbarung der Schrift übereinstimmt, ja, natürlich können wir das dann verwenden. Aber er bringt nicht irgendwelche philosophischen Ideen, die gegen das Wort Gottes sind. Und das ist ja geschehen dann in der Kirchengeschichte. Später, nach Paulus, sind immer mehr solche heidnischen Philosophien auch ins Christentum hineingebracht worden. Zum Beispiel durch Augustin schon. Der war ein bekehrter Philosoph und hat aber nicht wirklich alles abgeschnitten. Und da kam vieles hinein und später noch mehr und noch mehr. Also Vermischung schlussendlich von Heidentum und Christentum. Ein Beispiel, damit man auch weiß, worum es geht. Im Heidentum wird zum Beispiel bei den Griechen gelehrt, dass der Körper irgendwie etwas Minderwertiges ist gegenüber der Seele. Und das ist eben über diese Vermischung auch ins Christentum hineingekommen. Und darum entstand auch diese Abwertung zum Beispiel der Sexualität. Ja. Und dann sehen wir, das ist eigentlich etwas ganz absolut Heidnisches. Und dadurch ist ja auch dann das Zölibat zum Beispiel entstanden. Dass also jemand, der nicht verheiratet ist, auf einer höheren, in der Heiligkeit auf einer höheren Ebene steht. Weil die Sexualität in der Ehe eigentlich doch ein bisschen etwas Minderes ist. Ja. Das ist Heidentum. Und da wird
der Gedanke wegen der Pflichtzölibat bei den Katholiken.
Natürlich. Das kommt aus der heidnischen Philosophie.
Könnte es nicht vielleicht auch daher kommen, dass sie sagen, wenn einer ganz dem Herrn dienen will, kann er einfach nicht auch noch einer Frau dienen, sondern dann verzichtet er.
Ja, natürlich wird das Zölibat wird natürlich mit 1. Korinther 7 auch begründet. Aber dann könnte man sagen, ja gut, dann aber so, wie das der Apostel Paulus sagt, wenn jemand innerlich keine Probleme hat für ein eheloses Leben, dass die Gefahr der Hurerei für ihn wirklich praktisch keine Gefahr ist, ja, dann ist es eine Möglichkeit, um so dem Herrn zu dienen. Aber kein Gelübde, das heißt, er kann also in 5 Jahren kann er dann doch heiraten, wenn es plötzlich alles anders aussieht, ja. Keine Verpflichtung, aber was da aufgebracht ist, das ist die Pflicht zur Ehelosigkeit und damit sind Tausende und Abertausende von Priestern sind zur Hurerei verführt worden, schlussendlich.
Aber sie haben sich doch wohl auch dann selbst überschätzt, denn sie wissen ja, wenn sie katholische Priester werden, dass sie ehelos leben müssen, ja. Und sagen ja zunächst mal ja dazu.
Ja, ja, klar.
Das ist eigentlich eine gewaltige Selbstüberschätzung. Sie hoffen ja wohl doch, dass sie es durchsteht.
Das zu schaffen, ja, 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 genau. Aber das hat schlussendlich zu dem großen Problem der Hurerei in der katholischen Kirche geführt und das steht auch im Zusammenhang damit, dass Babylon, die Große in Offenbarung 17, als eine Hure dargestellt wird. Es geht nicht nur um geistliche Hurerei durch Götzendienst, durch Bilderverehrung und Heiligenverehrung, sondern auch ganz konkret Ehebruch, außereheliche Geschlechtsbeziehung und Homosexualität und so weiter. Das ist ganz furchtbar. Und darum wird das auch in 1. Timotheus 4 genannt, eine Lehre von Dämonen. 1. Timotheus 4. Also das nur so als Beispiel, aber das sind ganz unbiblische Gedanken, die hineingekommen sind, den Körper irgendwie abzuwerten gegenüber der Seele und dem Geist. Aber was lehrt die Bibel? Dass Gott den Menschen geschaffen hat als Einheit von Geist, Seele und Leib. Und der Leib ist nicht etwas Minderwertiges. Und die Ehebeziehung ist nicht etwas Minderwertiges, sondern die hat dazu geführt, dass die Schöpfung schlussendlich sehr gut war. Das heißt ja am Schluss, nicht? Nach dem 6-Tage-Werk sagt Gott alle Dinge, dass es sehr gut war. Aber noch am 6. Tag, als nur der Mann auf der Erde war, sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, ihm entsprechend. Und erst durch die Erschaffung von Eva ist die Schöpfung sehr gut geworden. Ist doch toll, ne?
Aber das hat noch der Schlusspunkt.
Wie?
War das sozusagen der Schlusspunkt?
Offensichtlich, die Ehefrau in der Schöpfung, das war dann der Schlusspunkt. Ja, noch mehr als ein Tüpfchen.
Mit dem Zölibat,
ja.
Habe ich mal gehört, dass es einen anderen Grund gehabt hat, dass zum Beispiel die römisch-katholische Kirche ihre Besitztümer besser in Gewahrsam hat. Also wenn die nicht heirate...
Er lacht aber. Hört weiter.
...und keine Kinder bekomme und die Priester, die verpflichten sich ja durch die Priesterweihe der römisch-katholischen Kirche und deshalb werden auch die ganzen Besitztümer und Reichtümer sind auch über die Jahrhunderte mehr unter der Fuchtel, möchte ich mal sagen, von der römisch-katholischen Kirche besser kontrollierbar gewesen.
Ja. Ein Argument, dass diese Überlegung durchaus zutreffen kann. Es ist nämlich so, dass wenn ein Priester, sagen wir, Ehebruch begeht oder eine außereheliche Beziehung hat, wo habt ihr es jemals erlebt, dass er ausgeschlossen worden ist aus der Kirche? Exkommuniziert? Nee. Was macht man mit denen? Die werden versetzt. Und ja, gut, nein, aber ausgeschlossen nicht. Und dann wird noch gesagt, wurde auch gesagt in dem Fall, aber wenigstens hat er die Sünde der Eheschließung nicht begangen. Stellt euch mal das vor. Also Hurerei, das wird quasi toleriert, ohne Exkommunikation, Versetzung. Wenn dann jemand die Ehe schließt, dann ist er aus, mit Priester. Das ist dann wirklich, das ist so absurd. Aber das ist wirklich das, was wir sehen, das Geheimnis Babylon in Offenbarung 17. Gut, das war jetzt noch ein konkretes Beispiel, um zu zeigen, was konkret eben zum Beispiel Heidentum ist, vermischt mit Christentum. Aber die Bibel sagt, Hebräer 13, die Ehe sei geehrt in allem. Alle Aspekte des Ehelebens, das ist von Gott gegeben und eben führte bei der Schöpfung schließlich zu dem Prädikat sehr gut. Gut, jetzt gehen wir weiter. Vers 26, was wird weiter über Gott gelehrt? Ja, bitte. Man muss ja nur lesen.
Dass Gott die Menschen erschaffen hat. Aus ursprünglich einem Elternpaar.
Ja, ja, ja. Das heißt also, dass alle Nationen der Welt eigentlich eine Familie sind. Es gibt viele Leute, die sprechen davon, dass von einer Weltverbrüderung. Und sie sprechen davon, dass eigentlich der Mensch ein Weltenbürger ist und so weiter. Oder das sind noch aktuelle Ideen. Und die wissen gar nicht, dass sie eigentlich mit dem stoische Philosophie verkündigen. Denn das war für die Stoiker, wir haben jetzt viel über Epikureer gesprochen, das war zum Beispiel in der stoischen Philosophie etwas sehr Wichtiges. Übrigens, die griechische Philosophie ist entstanden wesentlich zum Beispiel durch die Überlegung, man hat sich gefragt, warum gibt es eigentlich verschiedene Völker, verschiedene Stämme und Sprachen? Woher kommt das? Und das hat die alten Griechen dazu geführt, Philosophie zu betreiben. Wie ist das überhaupt möglich? Für uns ist das alles so einfach. Wir wissen, 1. Mose 11, Turmbau von Babel, Sprachenverwirrung und so weiter. Wir sind so selbstverständlich mit diesen Dingen vertraut, dass wir gar nicht mehr so richtig staunen. Aber es ist wirklich die große Frage, woher kommen die vielen Völker und Sprachen? Da hat sie dazu geführt. Und dann die Stoiker haben gefunden, ach, wie kleinbürgerlich all die Leute, die immer so ein Stammesdenken haben. Nur irgendwie ihr Volk oder nur ihr Stamm und so. Sondern wir sind eigentlich alle eine Familie. Wir sind Weltbürger. Das war für sie wichtig. Und dann haben die lange Ohren gemacht. Ja, das ist genau, was wir sagen. Er sieht die Menschheit auch eigentlich als eine Familie. Gott hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht. Also eigentlich sind alle Völker miteinander eine Familie, miteinander verwandt. Und weiter, was wird noch gesagt?
Dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat.
Also, mit anderen Worten.
Wir sind Weltenbürger, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, weiß darauf wie die Grenzen ihrer Wohnung, das sehe ich, die Landesgrenzen.
Ja, also wer hat die Landesgrenzen?
Gott hat sie.
Wir denken an all die Grenzstreitigkeiten, die ganze Geschichte durchgemacht hat und die heute hochaktuell sind. Denken wir an Ex-Jugoslawien, denken wir an die Grenzstreitigkeiten zwischen Juden und Palästinensern, an die Parole Land für Frieden und so weiter. Das sind ganz wichtige Dinge. Und wir lernen da, dass Gott auch in der Geschichte aktiv war und dass eigentlich Grenzziehungen nicht einfach zufällige Dinge sind, sondern dass der Schöpfer Gott darin aktiv war. Er hat also nicht nur am Anfang die Welt geschaffen, so wie eine aufgezogene Uhr, und dann sich nicht mehr interessiert, sondern auch im Ablauf der Geschichte hat er gehandelt.
Würden wir das heute auch noch so sagen können?
Ja, garantiert.
Wenn zum Beispiel willkürlich Grenzen gezogen werden, wie jetzt wieder in Jugoslawien, steht Gott dahinter letztlich.
Ja, ja. Das schließt aber nicht aus die Ungerechtigkeit der Menschen.
Ja. Das lässt Gott eben zu in dem Fall.
Jawohl, genau. Und er steht über allem. Und er interessiert sich für solche Dinge. Oder wir denken, das sind ja nicht die wichtigen Dinge. Ja?
An der Größe Israels hat er irgendwie Grenzen gezogen. Gibt's da irgendwie so eine
Stelle?
Ja, ja. Ja, die Stelle steht in 5. Mose.
Da setzt er die Grenzen der Völker nach der Zeit.
Ja.
Das ist erklärungsbedürftig.
5. Mose 32, Vers 8. Das ist eigentlich eine deutliche Parallelstelle zu unserem Vers in Apostelgeschichte 17. Aber Paulus sagt nur nicht, im 5. Buch Mose steht sowieso, sondern er sagt es einfach als Tatsache. Aber zum Beispiel abgeleitet aus Vers 8. Wer liest?
Als der Höchste die Nationen das Erbe austeilte, als er voneinander schied, die Menschenkinder, da stellte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Israel.
Jawohl. Also, da wird doch deutlich, als der Höchste die Nationen das Erbe austeilte, das war in der Zeit ab 1. Mose 11 nach der Sprachenverwirrung, als diese verschiedenen Sippen dann ausgewandert sind. Und auf der Suche nach einer neuen Heimat. Und all diese Völkerwanderungen, da hat Gott also geführt, und er hat die Völker so geführt, im Blick auf das Volk Israel, das damals noch nicht bestand. Also Gott hat für Israel bereits gesehen, welches Gebiet er dann einmal ihnen zukommen lassen würde. Eben dieses kleine, im Moment noch kleine Land, es wird noch größer werden, eben ist ja angetönt worden, es gibt verschiedene Grenzbeschreibungen in der Bibel. Und dieses Land, das Gott für Israel vorgesehen hat, das ist nicht irgendwie zufällig, sondern von Gott genau an den Schnittpunkt der drei Kontinente, Asien, Europa und Afrika. Und es ist genau am gewissermaßen an der Schnittstelle auch der großen Zivilisationszentren, Sumerien nach der Sintflut, Ägypten in Afrika, das andere in Asien, in Afrika die alten Ägypter, und dann Europa, das griechische Zivilisationszentrum. Schön dort platziert. Ein strategischer Ort, denn von dort aus soll dann auch die Weltmission ausgehen. Überhaupt nichts Zufälliges da drin. Also Gott hat die Völker verteilt und er hat bereits das Volk Israel gesehen und auch die Zahl der Kinder Israel, und im Blick darauf hat er die Völker verteilt. Und dann eben noch an verschiedenen anderen Stellen sogar ganz genaue Angaben gegeben über die Ausdehnung des Landes Israel. Und das wäre jetzt ein Thema für sich. Aber nur so nebenbei gesagt, also umfassen diese Landbeschreibungen ganz Israel heute mit allen besetzten Gebieten und noch viel, viel mehr dazu. Also als ich im Südlibanon war, da habe ich, ich habe den Leuten erzählt, das war das und so vielte Mal, oder als ich in Israel war. Ich fühle mich in Israel gewissermaßen. Also Libanon, Syrien, diese Gebiete, die kommen alle noch dazu. Also wenn wir denken, Golanstreit und so weiter, das der Höchste lacht darüber. Denn, so wie es im Psalm 2 heißt, dass Gott lacht über die Nationen, die gegen ihn rebellieren, Er hat Pläne und er wird das Land seinem Volk austeilen, wie er das will. Aber er ist also aktiv darin und hat auch die Geschichte geführt. Und das zeigt uns, Gott ist nicht nur der Schöpfergott, er ist auch der Herr der Geschichte. Und im Lauf der Geschichte kann man auch Gott erkennen. Wir wissen, wir können ungläubigen Menschen sagen, schau mal die Schöpfung an und du kannst darin Gott erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Aber wir können auch sagen, beschäftige dich mit Geschichte. Und die Geschichte selbst zeigt, dass das kein Zufall ist, sondern dass das göttlicher Plan ist. Nur so ein konkretes Beispiel. Erst und Zweiter Weltkrieg, können wir sagen, das glücklichsten Ereignisse der Geschichte, die es je gegeben hat. Die sinnlosesten Dinge, die es je gegeben hat. So etwas Schreckliches. Aber wenn wir das mal anschauen, im Blick auf die Heilsgeschichte, dann sehen wir, was war der Erste Weltkrieg? Durch den Ersten Weltkrieg wurde das Land Palästina von der türkisch-muslimischen Herrschaft freigemacht. Für das jüdische Volk, das 1882 begann, in verschiedenen Wellen, zuerst aus Russland, dann aus anderen Ländern, zurückzukehren. Aber sie hatten keine eigene Heimat, sie mussten in ein muslimisches, türkisches Gebiet gehen. Und der Erste Weltkrieg hat für das jüdische Volk das Land freigemacht. Aber dann, einen Staat zu gründen, war absolut nicht vorstellbar. Tja. Und dann kam der Zweite Weltkrieg, mit dieser schrecklichen Judenvernichtung. Und was hat das bewirkt? In der Mehrzahl der Nationen der Welt hat das für eine ganz kurze Zeit Mitgefühl für das jüdische Volk gegeben. Und darum hat 1947, zwei Jahre nach dem Krieg, hat die Mehrheit der Vereinten Nationen für die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina gestimmt. Wäre heute nicht mehr denkbar. Aber durch den Zweiten Weltkrieg wurde möglich, dass es einen Judenstaat gibt. Also wenn wir denken, die verrücktesten, die gewissermaßen sinnlosesten, ungerechtesten, schrecklichsten Dinge, und Gott hat sie benutzt, um seine Pläne mit seinem auserwählten Volk Schritt für Schritt zu erfüllen. Also wir sehen ihn auch als Herrn der Geschichte. Und warum macht Gott das alles? Vers 27.
Ich möchte noch später sagen, ja, für das Wort, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Also Gott hat die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt. Was wir heute sehen, ist Völkerwanderung bzw. Völkervermischung. Und das zeigt auch, in welcher Zeit wir stehen. Mhm. Also wenn ich am Arbeitsplatz einen Schatzen sehe, soll ich doch lieb sein sehen. Sei es, woher er auch sei. Aber an und für sich gehört er nicht hier.
Gut, es ist ein schwieriges Thema. Es hat dafür und dawider. Weil einerseits hat Gott die Völkerteilung gewollt. Da sind wir klar, durch die Sprachenverwirrung hat er auch Barrieren geschaffen. Also Gott will nicht eine Weltnation, sondern er will verschiedene Völker und will damit auch verschiedene Kulturen. Und das zeigt uns übrigens auch, dass jede Kultur und jede Sprache ihre Bedeutung hat. Also, aber dann im Laufe der Zeit gab es natürlich immer wieder Verschiebungen und auch Vermischung der Völker. Und was wir heute sehen, darauf spielst du ja an, ist quasi dieser Wunsch, die Völkertrennung und Sprachentrennung aufzuheben. Oder? Und auch gerade im Blick auf ein mächtiges Europa spielt das natürlich eine ganz große Rolle. Und wir wissen, wohin das schließlich führt. Das führt zu dem gleichen Hochmut wie damals in Babel, wo man auch zusammen eine Familie sein wollte, aber in Rebellion gegen Gott. Und das hat Gott gerade durch die Völkerzerstreuung diesen Stolz gebrochen. Und jetzt versucht man wieder das Gegenstück zu tun. Und trotzdem gibt es eben ganz verschiedene Gründe, warum es Verschiebungen gibt. Und wenn wir zum Beispiel sehen, es gab einmal eine Großfamilie, die musste infolge von Hungersnot sich verschieben in den Süden, an einen Ort, wo man nicht vom Regen abhängig ist, am Nil. Und dann ist sie groß geworden als Fremdlingsvolk in Ägypten. Und dann sahen die Ägypter, ja, das sind gefährliche Leute, die werden unsere Nation schlussendlich in Frage stellen und eine militärische Gefahr werden. Und da haben sie begonnen zu unterdrücken. Fremdenhass. Und Gott hat dieses Volk dann befreit, weil er ein Ziel hatte für dieses Volk. Aber das Gesetz hat dann immer wieder an vielen Stellen verordnet, wenn du Fremdlinge unter dir hast, eben wie man dann, das ist genau, was du gesagt hast, wie man sich Fremdlingen gegenüber verhalten soll. Und denke daran, du warst selber einmal ein Fremdling in Ägypten. Und das sind natürlich schon, zeigen uns schon Gottes Gedanken, wie wir mit den Fremden umgehen sollen. Aber es ist eine andere Frage, zum Beispiel, wenn man bewusst Politiker, Völkervermischung steuert und das bewusst fördern will, auch wenn es nicht darum geht, bei Israel, bei der Großfamilie von Jakob, da ging es darum, die kamen als Asylanten, weil sie in Not waren und sollten in Ägypten aufgenommen werden. Aber es ist etwas anderes, wenn es Verschiebungen gibt, einfach nur aus Geldliebe und so weiter. Also auch da müssen wir unterscheiden, was sind die Gründe. Aber Menschen, die in Not sind, das sehen wir bei Jakobs Familie, da hat eine andere Nation wirklich eine Aufgabe, solche aufzunehmen. Darum sage ich eben, es gibt beide Aspekte, aber das tut also keinen Abbruch, was du gesagt hast.
Ich meine, dass auch grundsätzlich mal weniger wegen der Ursachen, sondern dass man heute doch viele durch diese Asylanten und wie sie alle heißen mögen, so eine Völkervermischung haben. Und das zeigt doch auch, dass wir am Ende der Zeit, unserer Zeit sind.
Ja, ja. Und Daniel hat das angekündigt.
Der Mitarbeiter mit schwarzer Haut, der freut sich auch, wenn man lieb ist zu ihm und ihm mal vielleicht auf die Schulter klopft, oder? Beispielsweise. Hm.
Ja, Daniel kündigt das ja an für das letzte Weltreich. Sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen. Im Blick auf die Einheit des letzten Reiches. Was auch immer. Gut, jetzt aber sollten wir noch schnell fertig werden mit dem Kapitel. Was ist also das Ziel, das Gott die Geschichte geführt hat nach Vers 27?
Dass sie Gott suchen.
Jawohl. Damit diese Völker Gott suchen. Darum hat er sich immer wieder ihnen erwiesen. Und zwar, dass sie tastend, fühlend ihn finden könnten. Was mich wieder beeindruckt an dieser Stelle ist, Paulus sagt nicht, ihr seid alles ganz blinde Leute. Und eure heidnische Philosophie hat keine Grundlage. Sondern er sagt einfach, er spricht über die Völker allgemein und sagt, dass sie Gott suchen. Sie sind zwar blind, denn wenn man tastend und fühlend jemanden finden soll, dann ist man blind, oder? Und da sagt er ganz fein, sagt er ihnen, ihr seid alle blind, wie alle Völker. Aber er sagt nicht, ihr seid blind, sondern er sagt, sie, die Völker, sollen Gott suchen, tastend und fühlend. Eben weil die Blindheit ein Problem ist für alle Völker. Obwohl Gott nicht fern ist von einem jeden von uns. Gott ist da, so nahe bei uns Menschen, aber wir sind so blind und stellen das gar nicht so fest. Aber dann sagt er, denn in ihm leben und weben und sind wir. Und siehe da, das ist ein Zitat von Epimenides. In ihm leben und weben und sind wir. Das hat Paulus von Epimenides übernommen. Hat er also wieder ein gutes Saatkorn gefunden. Aber es sind ein bisschen zu viele Treffer, die er macht. Ich kann sagen, in jedem Satz ist es genau so zugeschnitten, mal für die Epikureer, mal für die Stoiker, mal für die anderen. Und dann sagt er noch, und übrigens haben viele eurer Dichter gesagt, denn wir sind sein Geschlecht. Diesen Satz hat man gefunden bei Aratus, einem Poeten um 270 vor Christus. Der kennt die Literatur. Die staunen vielleicht, ja, der kennt unsere Dinge. Und er sagt eben, das ist auch wieder richtig und das ist auch richtig, was dort steht. Er sagt nicht, das ist alles falsch, sondern er sagt, das ist richtig, das ist richtig. Und jetzt macht eine Schlussfolgerung aus dieser Aussage. Das habt ihr ja selber gesagt. Denn wir sind sein Geschlecht. war übrigens ein stoischer Philosoph, Aratus. Also die haben wirklich lange Jahre gemacht, gerade die Stoiker. Und dann erklärt er, da wir nun Gottes Geschlecht sind, jetzt sollten wir natürlich nicht meinen, dass das Göttliche irgendwie etwas zu tun hat mit Gold, Silber oder Stein und so weiter. Ist doch logisch. Wenn wir also Gottes Werk sind, sein Geschlecht sind, das heißt eben, wir sind aus seinem Schöpfungswerk hervorgegangen, dann kann es doch nicht sein, dass Gott etwas ist, was weniger ist als Menschen. Denn Silber, Gold und Stein, das ist weniger als Menschen. Also ist gar nicht logisch. Und die Leute sprachen ja so sehr an. Auf das ist also unsinnig, dass man so etwas als Gott, als göttlich verehrt. Gott muss also zwingendermaßen etwas Höheres sein als wir Menschen. Und er sagt, wie nennt er Gott da in diesem Vers? Das Göttliche. Wird man auch Mühe haben, das noch woanders zu finden in der Bibel, diesen Ausdruck. Ist doch etwas verschwommen, oder? Aber ebenso sprachen auch die Heiden über das Göttliche. Und da können wir doch wenigstens dort ansetzen, bei dem, was sie... Das drückt ja aus, sie sind irgendwie, es gibt etwas Höheres, oder? Aber was das Wer und Wir genau ist, das wissen wir nicht so ganz, aber so kann es auch wenigstens sein. Das Göttliche, also das kann nicht etwas weniger sein als wir Menschen, das muss höher sein als wir. Also darum ist es völlig absurd, Götzendienst. Und da können wir eben auch bei den Menschen ansetzen, die glauben doch, viele glauben doch an ein höheres Wesen, oder? Können doch wenigstens da ansetzen. Hat zum Beispiel einer mal ausgenützt, ist in einer Fußgängerzone, hat einen Stuhl aufgestellt, ist drauf gestanden, hat hingeschrieben, ich bin ein höheres Wesen. Ja, das ist natürlich ein Anknüpfungspunkt, um zu zeigen, du, was meint ihr eigentlich mit einem höheren Wesen? Das kann ja alles und nichts sein. Aber Gott hat sich uns ganz konkret in der Bibel geoffenbart, wer er ist. Also, aber wir können daran anknüpfen. Und dann sagt er noch, und übrigens kann er auch nicht ein Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen sein. Das war der Feuerbach, der dabei gewesen wäre. Der hat doch gesagt, es ist eine Projektion des Menschen. Eine Erfindung des Menschen? Das ist ja gar nicht möglich. Denn wir konnten uns selber ja nicht machen. Wir wissen nicht mal, wie das Gehirn funktioniert, zum Beispiel was das Langzeitgedächtnis anbetrifft. Das weiß noch heute kein Gehirnchirurge. Wir wissen nicht, wie die Information gespeichert wird. Und wir wissen nicht mal, wie wir funktionieren. Wir können uns selber nicht machen. Wie sollten wir denken, dass wir ein Produkt des Zufalls sind? Das ist doch absurd. Also Gott muss etwas Höheres sein, Erhabenes als wir. Und er kann auch nicht die Projektion, die Erfindung von unserem eigenen Gehirn sein. Aber wir sehen also, Paulus argumentiert streng logisch und das zeigt uns, Logik, das ist nicht eben überredende Worte der Weisheit und Menschenweisheit einfach so und Philosophie, sondern Logik ist etwas, was Gott uns in uns gelegt hat. Woher kommt das Wort Logik überhaupt?
Logos.
Logos, und das heißt?
Das Wort.
Ja, im Anfang war das Wort, der Sohn Gottes. Das ist das Wort Logos. Also er hat die Logik geschaffen, sie ist in Gott begründet und darum können wir Menschen logisch denken. Und das ist logisch. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, so sollen wir nicht meinen, dass. Er ist also streng logisch. Und dann Vers 30 sagt er, dass Gott nun die Zeit der Unwissenheit übersehen hat. Die Zeit der Unwissenheit über Gott hat begonnen mit der Sprachenverwirrung in Babel. Da haben viele Völker immer mehr von dem Wissen über Gott verloren. Und jetzt kommt eine ganz gewaltige Wendezeit. Was tut Gott jetzt nach dieser langen Wartezeit, wo viele Völker so in der Dunkelheit waren?
Gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen.
Ja. Jetzt kommt er auf die Notwendigkeit der Umkehr der Sündenerkenntnis der Menschen. Und warum ist es absolut notwendig?
Damit sie dich unter das Gericht fallen.
Ja, jetzt kommt er, spricht er auch noch über den Richtergott. Er spricht über alles. Er spricht über den Schöpfergott, er spricht über den Erhalter, den Führer der Geschichte, er spricht über den Richtergott und wir werden gleich sehen, auch über den Rettergott. Alles ist drin. Also Gott wird diese Erde einmal richten durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Durch den Herrn Jesus Christus. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Die Epikuräer, die können nicht erklären das Unrecht in der Welt, weil sie glauben, mit dem Tod ist alles aus. Also all die Ungerechtigkeit, die ich in meinem Leben erlebt habe, wird, sobald ich sterbe, nie eine Antwort bekommen. Nie. Das ist grässlich, wenn wir denken. Also ein Epikuräer kann uns nie eine Antwort geben auf die Frage und diese 6 Millionen Juden. Und wir können noch viele andere Beispiele bringen. Nie wird das eine Antwort geben. Die Stoiker glaubten so ganz vage irgendwie an weitere Existenz nach dem Tode. Aber die Stoiker sagten, die ganze Welt ist etwas Vollkommenes. Und sie ist durch die Intelligenz gekennzeichnet. Alles ist intelligent. Die ganze Schöpfung ist intelligent. Alles, was abläuft, ist intelligent. Es gibt gar nicht die Möglichkeit einer besseren Welt, als wie sie gibt. Sie ist absolut perfekt. Ja, und dann die Ungerechtigkeit in der Welt. Ja, dann sagen sie, auch dann, wenn etwas so Ungerechtes geschehen ist auf dieser Welt, dann ist es schlussendlich doch geschehen, weil es zum Guten des Ganzen ist. Ja, aber dann hätte man doch keine Juden retten sollen im Zweiten Weltkrieg. Da sagt der Stoiker, ah doch, natürlich! Denn es ist so wichtig, die Tugendhaftigkeit des Menschen, dass wir nach unserer Vernunft leben, das ist das Allerwichtigste. Also meine Vernunft sagt mir, ich muss solche Todgeweihten retten. Ja, und dann, wenn es dann eben doch schief ging, dann musste es offensichtlich sein, dann war das doch das Beste. Aber in den Maßen der Möglichkeiten soll ich dagegen angehen und wenn es dann nicht geht, dann ist das eben der Beweis, dass es so doch eben schlussendlich zum Guten war, des Ganzen. Und so sehen wir, sie können auch auf die Frage der Gerechtigkeit keine vernünftige Antwort geben. Und wir wissen, es gibt eine Endabrechnung. Und es gibt keine Ungerechtigkeit in dieser Welt, die nicht einmal noch aufgerollt wird und alles ins rechte Licht gesetzt wird. Das zeigt uns das Evangelium, das wirklich Antwort geben kann auf die schwierigsten Fragen der Menschheit, nach der Frage der Gerechtigkeit. Und wenn wir denken, viele Menschen denken heute so, eben mit dem Tod ist es aus, sie haben keine Hoffnung, es gibt keine Antwort auf Gerechtigkeit, auf Ungerechtigkeit. Und wir wissen, es gibt eine Endabrechnung. Es kommt der Mann, der einmal die ganze Welt richten wird. Und Gott hat den Beweis gegeben, dass dieser Mann das tun soll. Wodurch?
Wenn man ihn von den Toten auferweckt
hat. Jawohl. Und dann ist die Areopagrede zu Ende. Warum? Ja, aber sie glauben auch viele andere Dinge, glauben sie auch nicht. Aber das war wirklich Auferstehung, diese Idee ist etwas vom Absurdesten für die alten Griechen. Jetzt, wo man doch endlich mal frei wäre von dem Körper, dann soll man den Körper wiederbekommen. Ist absurd. Also der Gedanke an Auferstehung war etwas völlig Absurdes für Griechen. Weiterexistenz nach dem Tode? Ja, das ist denkbar. Gut. Aber die Epikuräer haben wahrscheinlich am lautesten gelacht, da in Vers 32. Denn die sagt, ja, die Seele ist aus Atomen und wenn der Mensch stirbt, dann fällt alles auseinander, gibt keine weitere Existenz. Aber doch die Idee, nicht nur eines Weiterlebens, das konnte man noch ertragen, aber dass der Körper des Menschen wieder zum Leben ersteht. Undenkbar. Das zeigt uns auch wieder dieser Gegensatz, dass der Mensch eben von Gott gewollt ist als Geist, Seele und Leib. Darum gibt es auch eine körperliche Auferstehung. Darum ist auch der Herr Jesus körperlich auferstanden. Das macht den Menschen aus, diese Dreieinheit. Und Paulus hat mit dem rechnen müssen, wenn dann das Wort kommt, Totenauferstehung. Vorher meinten sie, er sei eine Göttin, nicht? Die Anastasia. Dann ist irgendwie fertig. Darum hat er mit dem gespart, bis zum Schluss da drin wirklich sagen können, was er sagen musste. Und man kann ihm auch nicht den Vorwurf machen, ja, du sagst natürlich nur die Dinge, die sie irgendwie noch bereit sind anzuhören. Und wenn es unbequem wird, dann sprichst du nicht. Das macht er nicht. Aber wir haben gesehen, er ist nicht mit der Tür ins Haus gekommen. Er hat so schön eins nach dem anderen gebracht. Und dann wusste er, wenn ich dann komme mit der Auferstehung, dann ist es wahrscheinlich fertig. Hat das schön auf den Schluss gespart, aber hat alles sagen können. Und drei Reaktionen. Erstens.
Und?
Jawohl. Zweitens.
Neugier.
Ich würde sogar noch weitergehen. Nicht nur Neugier, sondern Interesse. Mhm. Und dann drittens.
Dass sie eventuell sogar zum Glauben.
Ja. Ja,
die
kamen zum Glauben. Und das Gleiche haben wir auch heute. Es gibt Leute, die lachen. Es gibt Leute, die sind interessiert. Die müssen wir dann einladen, Hauskreis und so weiter. Die müssen wir auch holen, ja. Und dann die dritte Gruppe. Solche, die wirklich zum Glauben kommen. Also genau gleich geblieben bis zum heutigen Tag. Aber der Apostel Paulus zeigt uns als Evangelist, wie können wir Menschen das Interesse wecken, dass sie weiter noch mehr hören möchten. Wir müssen also nicht immer denken, jedes Mal, wenn wir das Evangelium weiter sagen, dann soll auch gerade Bekehrung geschehen. Nein, es ist schon so interessant, wenn die Leute überhaupt mal sagen, es ist also nicht so verrückt, wie ich immer gedacht habe. Da kann man also ganz vernünftig darüber nachdenken. Ja gut, dann müssen wir die einladen. Und eben immer wieder erleben wir das, wie dann Menschen auch wirklich umkehren und ewiges Leben bekommen. Ja.
Aber das ist eigentlich auch die Sache, dass die Logik,
ja,
da kommt nicht immer also in Frage, weil das hat eben der Logik widersprochen, diese Auferstehung.
Gut, dass du das sagst.
Weil in 1. Korinther 1, da schreibt der Paulus auch, dass für die Griechen, das ist die Torheit, die Botschaft von
ja, Paulus. Aber weißt du wieso? Weil die Griechen nicht logisch denken. Bis zum Schluss. Das ist das Problem. Das ist eine Definition. Was ist Logik? Die Logik ist...
Die menschliche Logik, meine ich.
Wie?
Die menschliche Logik.
Ja, wobei, ich meine, die Logik, haben wir gesehen, hat Gott in uns hineingelegt, als Schöpfer. Aber der Mensch, der Satan hat den Menschen die Gedanken verfinstert. 2. Korinther 4. Heißt sogar in Fußnote, die Gedanken. Und Epheser 4 sagt, verfinstert am Verstande. Also der Teufel hat wesentlich die Logik kaputt gemacht. Und dann, wenn Leute sagen, das ist für mich völlig unlogisch. Das ist, weil sie verfinstert sind am Verstand. Und wenn das Licht des Evangeliums in deinen Verstand geleuchtet hat, darum, seit da sind wir immer logischer geworden. Das gibt auch die Möglichkeit, wirklich logisch zu werden. Und warum soll eigentlich Auferstehung unlogisch sein? Tja, es ist doch nur unlogisch für sie, weil sie denken, der Körper sei etwas Minderwertiges. Aber das ist schon mal eine falsche Annahme. Und so können wir sagen, der Glaube ist das Vernünftigste, das Logischste, was es gibt, denn er rechnet nach den vernünftigen Regeln der Logik und macht Gott zum größten Faktor in der Rechnung. Und wenn du einen Faktor in der Rechnung weglässt, dann kommt die Rechnung falsch raus. Und dort liegt das Problem der menschlichen Unlogik, wenn Gott eben ausgeklammert wird. Dabei ist das das Wichtigste. Ohne das läuft ja gar nichts. Und wir können die Entstehung der Welt, können wir ja effektiv nicht Vernünftiges etwas darüber sagen ohne Gott. Also eben, es kommt dann darauf, was man unter Logik versteht. Und das ist ganz wichtig, dass wir daran denken, der Mensch ist vollständig gefallen, nicht nur moralisch, sondern auch, der Verstand ist auch gefallen. Gut, morgen noch beten zum Schluss.